Ja, wir haben gestern so einen kleinen Familienrat abgehalten, wie wir diesen Tag heute gestalten wollen. Und ich habe gewusst, meine Frau kann leider nicht mit nach Marburg kommen und wollte meine 13-jährige Tochter gewinnen, mitzukommen hier nach Marburg. Wir haben übrigens drei Kinder, 17, 16, 13, und die jüngste heißt Johanna, und die weiß ziemlich genau, was sie will in solchen Fällen und was dann eben auch nicht. Und deswegen hat sie mich als erstes mal gefragt, ist das denn so ein normaler Gottesdienst oder ist es ein cooler Gottesdienst? Da konnte ich natürlich erst mal mit gutem Gewissen sagen, also ein Gottesdienst beim Christustreff in Marburg ist immer ein cooler Gottesdienst. Für sie ist dann eben auch so das Kriterium Lobpreis oder wie auch immer das dann gestaltet ist oder liturgisch. Und dann wollte sie als nächstes aber das Thema wissen. Und dann habe ich ihr gesagt, das Thema ist Gnade. Und da platzt es so aus ihr heraus, boah, das ist ja langweilig. Und das war dann auch die Entscheidung, dass sie gesagt hat, sie fährt heute nicht mit. Deswegen bin ich jetzt ganz allein hier mit meinem langweiligen Thema. Ja, so ein bisschen Mitleid hatte ich mir da eigentlich schon erhofft jetzt, aber ja. Genau, so in etwa, ja. Kann es sein, dass das eine ganz typische Reaktion ist, nicht nur einer 13-Jährigen, sondern von Menschen unserer Zeit, in unserem Umfeld im 21. Jahrhundert, dass wenn sie das Thema Gnade hören, sie erstmal denken, boah, das ist irgendwie abgelutscht, das ist vielleicht langweilig, das ist nichts Neues. Und das war ja definitiv mal anders. Als im ersten Jahrhundert Jesus von Nazareth auftrat mit der Botschaft, lass dir an meiner Gnade genügen, allein meine Gnade genügt, da brachte das für viele Fromme und ja so die Religiösen der damaligen Zeit tatsächlich Mauern zum Einsturz. Das hat deren Grundfundamente erschüttert und es setzte ja eine Gnadenbewegung in Gang, die bis heute immerhin eine Weltreligion geworden ist. Als im 16. Jahrhundert der Mönch Martin Luther auftrat mit der Botschaft, allein durch Gnade werden wir von Gott angenommen. Da hat das die Grundfundamente der damaligen Kirche und Gesellschaft wirklich erschüttert und zum Einsturz gebracht. Und auch das setzte eine Gnadenbewegung in Gang, die wir ja heute bis jetzt als Protestantismus auch noch haben. Auch hier war Gnade Sprengstoff. Und wenn wir heute Gnade auf die Tagesordnung setzen, dann gähnen alle und fragen, und? Habt ihr sonst noch andere Themen zu bieten? Ich frage, was brauchen wir denn im 21. Jahrhundert, jetzt in unserer Lebenswelt, um wieder diese Sprengkraft der Gnade zu erleben und wieder zu einer Gnadenbewegung zu werden? Was brauchen wir dafür? Meine Antwort ist, wir brauchen dafür eigentlich nur einen realistischen und klaren und ehrlichen Blick in unser eigenes Leben hinein und auch in unsere Gesellschaft hinein. Dann wird nämlich deutlich, wie dringend nötig wir eigentlich diese Botschaft von der Gnade haben. Seid ihr zu diesem realistischen und ehrlichen Blick bereit? Jetzt mit mir. Ja, dann los. Jeder und jede von uns, die hier sitzt, jeder ist, glaube ich, bewusst, wir brauchen Anerkennung. Wir leben nicht nur von Luft und Essen und Trinken, sondern wir leben von Anerkennung. Das ist etwas, was ganz tief in uns verwurzelt ist. Wir sind zu unserer Mama gelaufen und die hat uns über den Kopf gestrichen und hat gesagt, das ist ein schönes Bild, das du da gemalt hast. Das hast du gut gemacht. Und wir haben uns anerkannt und geliebt gefühlt. Und dann haben wir für die Mathearbeit gelernt, haben uns angestrengt, uns Mühe gegeben und tatsächlich ist es zumindest dieses eine Mal eine 2- geworden und dann haben wir die nach Hause gebracht und dann wurden wir dafür gelobt und haben uns anerkannt und geliebt gefühlt. Und dann haben wir einen Beruf erlernt und eine Abschlussprüfung gemacht und hoffentlich auch eine Arbeitsstelle gefunden. Und dann hatten wir unsere erste Gehaltsabrechnung in der Hand. Das war nicht viel, was da unterm Strich stand. Aber es war doch so, dass wir gemerkt haben, unser erstes eigenes, selbstverdientes Geld. Und wir haben uns anerkannt und geliebt gefühlt. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben uns angestrengt, wir haben etwas geleistet, wir haben es schön gemacht, wir haben uns schön gemacht, unser Profilbild vielleicht noch ein bisschen aufgehübscht mit Photoshop. Wir haben uns richtig reingehängt, wir haben auf manches verzichtet, ja, und dann haben wir irgendwann vielleicht unser Ziel erreicht. Mein Auto, meine Wohnung, meine Freundin. Muss ja nicht immer gleich meine Yacht, meine Villa und mein Pferd sein, wir sind ja bescheiden. Aber durch meine Hände Arbeit und liebe Leute, wer wüsste nicht von uns, was das mit uns macht, wie tief das in uns drin ist. Ich fühle mich gut, ich fühle mich anerkannt und geliebt, wenn ich durch meine Anstrengungen sowas erreicht habe. Und wenn ich es nicht schaffe, mal umgekehrt, wenn ich scheitere, wenn ich durchfalle, wenn ich keine Arbeit finde, keinen Partner, niemanden, der mich haben will? Was ist, wenn ich durchhänge, wenn ich es einfach nicht auf die Reihe kriege? Wenn ich krank werde, wenn ich nicht mehr kann? Wenn ich vielleicht den anderen um mich rum nur noch zur Last falle? Dann ist nämlich die Anerkennung auf einmal weg. Dann ist der Boden unter meinen Füßen weg. Und ganz schnell kommt dann auch eine Frage, ja, wofür lebe ich dann noch? Das sind die Strickmuster, die, glaube ich, tiefer in unseren Seelen verwoben sind, als wir uns das oft so klar machen. Willkommen im 21. Jahrhundert, willkommen in einer Welt mit klaren Regeln. Wenn man etwas leistet, kommt man voran. Wenn man lieb ist, wird man geliebt. Wenn man ungesund lebt, wird man krank. Wenn man die Luft verpestet, muss man Gift einatmen. Wenn man im richtigen Land geboren ist, dann wird man überleben. Ansonsten hat man Pech gehabt. Unser Boot ist voll. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Wenn man Hass sät, wird man Gewalt ernten. Hast du was, dann bist du was. Kannst du was, dann bist du was. Hast du nichts und leistest du nichts mehr, dann bist du auch nichts. Vielleicht sollten wir uns, sagen viele, auch endlich mal ein bisschen locker machen in Sachen Sterbehilfe und assistiertem Suizid. Ich meine, schließlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wer will denn da jemand anders reinreden? Und wenn diese Zeit kommt, wo man nichts mehr leistet, wo man nichts mehr kann, wo man nur noch leidet, es kann doch jeder froh sein, wenn er sein eigenes Leben auf die Reihe kriegt. Und mir hat auch niemand was geschenkt. Wir leben nun mal in einer gnadenlosen Gesellschaft. Merkt ihr, was für eine Sprengkraft tatsächlich eine ernstgenommene und wieder an uns herangelassene Botschaft von der Gnade haben könnte in meinem und deinem Leben? Ich möchte euch 3 Gnadenbilder heute Morgen vor Augen halten. 3 Bilder, die ihr wahrscheinlich längst kennt. Bilder, die ihr vielleicht sogar schon oft angeschaut habt. Aber meine Überzeugung ist, dass diese Bilder, wenn wir sie tatsächlich anschauen und auf uns wirken lassen, so etwas wie eine Revolution verursachen könnten. Eine sanfte Revolution vielleicht. Aber damit haben wir ja als Deutsche gute Erfahrungen gemacht vor 25 Jahren. Im Moment sind ja wieder alle Kanäle voll von den Erinnerungen. 3 Gnadenbilder aus dem Leben und der Verkündigung Jesu, die mich persönlich nicht loslassen und die bei Lichte betrachtet auch wirklich total quer liegen zu den Strickmustern unserer Zeit. Das erste Bild ist das Bild von einem alten Mann, der nicht mehr gut gehen kann seit einiger Zeit, aber der den Stock, auf den er sich sonst stützt, einfach zur Seite wirft und losrennt. Und er tut das humpelnd irgendwie, so wie es halt gerade geht. Würdevoll sieht das nicht aus, aber das ist ihm egal. Denn es ist ihm tief in die Eingeweide gefahren, dass dort sein geliebter Sohn zurückkommt. Die Freude über diese Rückkehr ist groß, sie ist riesengroß. Und dass dieser Bengel von zu Hause abgehauen ist, dass er das ganze Geld verbraucht hat, dass er in all den Jahren nichts geleistet und geschafft hat, so wie sein Bruder, das ist in dem Moment alles vergessen. Das ist sein geliebtes Kind, sein Junge, den er in den Arm nimmt, den er an sein Herz drückt. Und ob der das verdient hat, ist völlig egal. Dass ihm die Tränen aus den Augen laufen in dieser Situation, ist auch egal. Es zählt allein diese Rückkehr. Es zählt allein die Liebe, allein die Gnade. Das zweite Bild zeigt eine Frau, die im Staub kniet. Um sie herum eine große Menge von angesehenen, ehrenwerten Männern. Sie bilden einen bedrohlichen Kreis um sie herum. An den Haaren haben sie die junge Frau herbeigezerrt und haben ihr Weinen übertönt mit Rufen wie: Sie ist eine Hure, dafür muss sie büßen. Und wir haben es ja schon immer gewusst. Die Atmosphäre ist aufgeheizt wie der Wüstensand. Im Gesetz steht, dass solche gesteinigt werden müssen. Was sagst du, Rabbi? Und die Steine haben sie schon in der Hand. Und Jesus hockt sich hin, malt Figuren in den Sand. Als die murrenden Ankläger unruhig werden, ergreift er das Wort und sagt: Sie ist schuldig. Richtet sie nach dem Gesetz des Mose. Wer ohne Sünde ist von euch, der soll den ersten Stein nehmen und dir ihn an den Kopf werfen. Und wieder bückt sich Jesus und malt weiter Figuren in den Sand. Und nach einem kleinen Moment der Erstarrung bröckelt auf einmal die Mauer der Anklage. Einer nach dem anderen verlässt den Platz, fühlt sich überführt, durchschaut, die Ankläger gehen davon. Nach einiger Zeit ist Jesus allein mit der Frau. Hat dich niemand verurteilt? Nein, Herr, sagt sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, sagt Jesus. Geh hin, sündige nicht mehr, sei frei, fang ein neues Leben an. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist der Frau in diesem Moment tatsächlich Gnade begegnet. Zum ersten Mal hat sie überhaupt jemand wie ein Mensch behandelt. Keine Gnade, die die Grenze zwischen Recht und Unrecht verwischt, ist es, die ihr da begegnet. Keine Gnade, für die alles gleichgültig ist, die sagt: Ist doch egal, was du machst. Sondern Gnade, die tatsächlich so etwas ist wie unverdiente Liebe. Wie gut das getan hat. Das wird diese Frau ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Das dritte Bild. Diesmal trifft es Jesus selbst. Er hat Gnade verkündigt, er hat Gnade gelebt und genau das wird ihm zum Schluss zum Verhängnis. Denn Gnade allein, das passt so gar nicht in das Weltbild und in die Muster der Frommen, der Gesetzeslehrer seiner Zeit, genauso wenig wie in unser Weltbild heute. Das unterläuft ihre Lehre. Das verwirrt ihre Anhänger. Das bringt ihre ganzen Privilegien ins Wanken. Das wirft alles durcheinander. Und deshalb muss dieser Jesus weg. Und es ist wie in keiner anderen Situation der Weltgeschichte wenn ich mir das vorstelle, so dicht dieses Beieinander, dieses Aufeinanderprallen von Gnade und Gnadenlosigkeit, wie in dem Bild vom sterbenden Jesus am Kreuz von Golgatha, der bespuckt wird und verspottet, der gequält wird und gefoltert und der nichts tut, um dem zu entgehen, weil er weiß, das ist der Weg der Gnade Gottes. Bis zum Ende muss ich diesen Weg gehen. Das ist der Weg, den sein himmlischer Vater gewählt hat, um der Gnade am Ende zum Sieg zu verhelfen. Und er muss diesen Weg gehen. Ich habe so oft schon gedacht, wenn ich mir das vorgestellt habe, Gott hätte doch zurückschlagen können. Es wäre doch spätestens hier das Maß ein für alle Mal voll gewesen. Wenn seine ausgestreckte Hand nicht nur ausgeschlagen, sondern durchbohrt wird. Wenn sein letztes großes Gnadenangebot hingerichtet wird. Wann denn sonst? Ein Gegenschlag auf Golgatha. Ein ultimativer Machterweis, eine zweite Sintflut, all das wäre doch möglich gewesen. Stattdessen sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, und stirbt. Allein aus Gnade. Drei Gnadenbilder. Drei Bilder aus der Lehre vom und dem Leben Jesu von vielen, die man auch hätte erzählen, uns vor Augen malen können, die unsere Denkmuster durchkreuzen und die unsere Muster vom Leisten und sich Verdienen auf den Kopf stellen. Nach diesen Mustern hätte der alte Mann seinem Sohn die Tür vor der Nase zugeknallt. Nach diesem Muster hätte die Frau im Staub ihre verdiente und in dieser Zeit übliche Strafe bekommen und hätte keine Chance gehabt. Und ein blutender Gottessohn am Kreuz, der sprengt endgültig alles, was wir an Mustern in uns haben, was uns logisch und gerecht erscheint. Und bei all dem hatte Jesus nur ein Ziel, die Gnade Gottes sollte den Menschen vor Augen gemalt werden und bis in ihre letzte Konsequenz hin verdeutlicht und gelebt werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das bis heute die aufregendste Botschaft der Welt ist, die auch wirklich jedes Leben, die unsere Gesellschaft, die unsere ganze Lebenswelt auf den Kopf stellen kann, wenn wir das wirklich an uns heranlassen. Geliebt zu sein ohne jede Vorbedingung, ohne Wenn und Aber. Und für diese Liebe nichts leisten zu müssen, nichts bringen zu müssen, ja nicht mal zu können, dass wir gar nichts tun können, um anerkannt zu sein, weil wir es schon längst sind. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Paul Tillich, einer der sicher bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat mal in einer sehr treffenden und mich berührenden Weise das dargestellt, was das für ein Menschenleben heißen kann, wenn die Gnade an einen herankommt. Tillich schreibt, die Gnade trifft uns, wenn wir in großer Qual und Unruhe sind. Sie trifft uns, wenn wir durch das finstere Tal eines sinnlosen und leeren Lebens gehen. Sie trifft uns, wenn wir fühlen, dass wir ein anderes Leben verletzt haben. Ein Leben, das wir liebten oder von dem wir entfremdet waren. Sie trifft uns, wenn der Ekel an unserem eigenen Sein, an unserer Gleichgültigkeit, unserer Schwachheit, unserer Feindseligkeit, unserem Mangel an zielbewusstem Leben unerträglich geworden ist. Sie trifft uns, wenn Jahr für Jahr die Vollendung unseres Lebens ausbleibt, wenn die alten Mächte in uns herrschen, wenn die Verzweiflung alle Freude und allen Mut zerstört. Zuweilen bricht in einem solchen Augenblick eine Welle von Licht in unsere Finsternis ein, und es ist, als ob eine Stimme sagte, du bist dennoch bejaht. Du bist dennoch gewollt. Du bist dennoch geliebt. Liebe Geschwister, diese Welle von Licht, von der der Theologe hier erzählt, ich glaube wirklich, sie hat auch im 21. Jahrhundert nichts an Kraft und Wirkung verloren. Ich lade euch ein, all diese gnadenlosen Muster, die man immer wieder in uns selber, wenn man ehrlich ist, und auch in der Welt um uns herum entdecken kann, von diesem Gnadenlicht wirklich anleuchten, durchleuchten, durchfluten zu lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kann Menschenleben und kann auch eine Gesellschaft auf den Kopf stellen. Denn die Gnade Gottes, seine Liebe ist grenzenlos, bedingungslos, aber sie ist nie folgenlos. Sie verwandelt uns, wenn wir uns tatsächlich ihr aussetzen, wenn wir uns von ihr berühren lassen. Sie verwandelt uns in Menschen, die selbst Verlorene suchen, die selbst Verzweifelte aufrichten und sich in Liebe hingeben an andere. Allein aus Gnade. Amen. Ich möchte gerne mit euch beten und leihe mir dafür Worte von Martin Luther. Siehe, Herr, ich bin ein leeres Gefäß. Das bedarf sehr, dass man es fülle. Mein Herr, fülle es. Ich bin schwach im Glauben. Stärke mich. Ich bin kalt in der Liebe. Wärme mich und mache mich heiß, dass meine Liebe herausfließe auf meinen Nächsten. Ich habe keinen festen, starken Glauben. Ich zweifle zu Zeiten und kann dir nicht völlig vertrauen. Ach Herr, hilf mir. Mehre mir den Glauben und das Vertrauen. Alles, was ich habe, ist in dir beschlossen. Ich bin arm, du bist reich und bist gekommen, dich der Armen zu erbarmen. Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. Hier bei mir ist die Krankheit der Sünde, in dir aber ist die Fülle der Gerechtigkeit. Darum bleibe ich bei dir. Dir muss ich nicht geben, von dir kann ich nehmen. Lob und Dank sei dir in Ewigkeit. Amen.